Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute bei Credo setzen wir eine Reihe fort. Hoffnung, die trägt. Orientiert ist diese Reihe eben an der Botschaft der Enzyklika Spe Salvi. Heute im fünften Teil wird Pfarrer Winfried Abel, der diese Reihe gestaltet, uns eine außergewöhnliche Frau vorstellen, eben den Aspekt der Hoffnung in einem ganz außergewöhnlichen Leben. Und zwar geht es um Esther Hillesum, die 1914 in Holland geboren ist, eine Jüdin, und die in ihrem weiteren Leben, gerade in dieser ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch von den Nazis verfolgt worden ist, dann die ganze Familie. Aber diese Frau hat ganz großartige Tagebuchaufzeichnungen gemacht, die uns dann hinterlassen worden sind, die erst sehr spät aufgegriffen worden sind und veröffentlicht worden sind. Aber was dahinter steckt, das hat eben alles ganz tief mit diesem Wort zu tun, Hoffnung, die uns trägt. Ich begrüße nun ganz herzlich Herr Pfarrer Winfried Abel in Fulda-Neuenberg. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Löschberger.
Pfarrer Winfried Abel ist 1939 in Fulda geboren. Er hat auch dort und später auch dann in den USA studiert und wurde 1964 bereits zum Priester geweiht und ist seit mehr als 13 Jahren nun Pfarrer in St. Andreas in Fulda. Ist das noch immer Ihre berufliche Tätigkeit oder machen Sie das jetzt im wohlverdienten Ruhestand?
Nein, im wohlverdienten aktiven Zustand bin ich immer noch Pfarrer von zwei Pfarreien.
Von zwei Pfarreien. Ja. Gut, also bei Ihnen ist tatsächlich auch das Prinzip Hoffnung angewandt, aber auf Christus zu schauen, das trägt dann auch mit voller Kraft auch bis ins hohe Alter hinein. Jetzt aber hören wir eben diese Geschichte und das, was die Frau Esther Hillesum uns hinterlassen hat.
Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich wieder mit Ihnen zusammen über die Enzyklika Spe Salvi, über die Enzyklika der Hoffnung nachzudenken. Diese Worte des Papstes sind ja sicherlich ganz bewusst in eine Zeit hineingesprochen, die nicht gerade von Hoffnung strotzt. Und wenn es überhaupt eine Antwort auf die drängenden Fragen der Menschheit gibt, dann muss man sagen, die Politik wird sie nicht geben können, sondern wirklich nur die Botschaft Christi. Und deshalb ist eben die Verkündigung der Kirche in diese Zeit, die kaum noch Hoffnungshorizonte aufzeigen kann, eine ganz besonders wichtige Hoffnungsträgerschaft geworden. Der Papst will in seiner Enzyklika also einfach Mut machen, Mut für die Zukunft. Der Mensch, der also nur so lebt, dass er für den heutigen Augenblick und jetzt und für nichts anderes da sein will, der den Lebensgenuss jetzt verwirklichen und das Ziel seines Lebens möglichst jetzt erreichen möchte, dieser Mensch braucht wieder eine Perspektive auf eine große, groß angelegte Zukunft hin, die nur Gott bieten kann. Das ist eigentlich die Botschaft der Enzyklika, die nichts anderes ist als ein Kommentar zur Heiligen Schrift und zur Verkündigung Christi. Wenn der Papst also ausführt in seiner Enzyklika, dass der Mensch bis in den Kern seiner Natur hinein ein hoffendes Wesen ist, dann trifft das ja nicht nur auf einzelne Christen zu, die die Botschaft angenommen haben und vom Evangelium erfüllt sind, sondern auf alle Menschen aller Zeiten. Jeder Mensch ist im tiefsten ein hoffendes Wesen. Jeder Mensch ersehnt eigentlich im tiefsten mehr, als er für sein eigenes Glück für wichtig hält. Selbst ein Mensch, der überhaupt keine Hoffnung mehr sieht und vielleicht seinem Leben ein Ende setzen möchte, ist im Grunde letztlich inkonsequent, weil er doch eigentlich diese Ruhe, die er sucht, nur genießen kann, wenn es so etwas gibt wie ein Weiterleben nach dem Tod. Und darauf richtet sich ja die Enzyklika. Der Papst spricht vom ewigen Leben, von einem Leben, das mehr ist als Materialismus und mehr als Biologie, mehr als ein bisschen Lebensgenuss für ein paar Jahre. Daraufhin zielt doch die Botschaft Christi. Und er weist auch anhand von Beispielen auf. Er bringt das Beispiel einer Frau, die unter seinem Vorgänger Johannes Paul II. Selig gesprochen worden ist, Giuseppina Bakita, einer Afrikanerin aus Darfur, die als Sklavin furchtbar misshandelt worden ist und dann die Freiheit erfahren durfte, die sie aus dem christlichen Glauben geschenkt bekam, als sie in den Besitz eines italienischen Kolonialherren kam, der ihr dann die Freiheit geschenkt hat und damit auch den Zugang zum christlichen Glauben. Wie ungeheuer befreiend der christliche Glaube sein kann. Von einer solchen tiefen Freude durchdrungen, von einer solchen Zukunftsperspektive erfüllt, dass es sich lohnt, Mensch zu sein, selbst unter scheinbar menschenunwürdigen Umständen. Und deswegen, weil der Papst diese Frage weiter ventiliert unter dem Thema, ist Hoffnung nur individualistisch oder ist sie wirklich für alle da? Sollen wir das Heil nur für uns suchen, sondern hat Gott den Blick auf alle Menschen gerichtet, um sie zu erretten? Nun, wir haben gerade das Osterfest gefeiert und da wird uns auf einmal ja gerade dieser Horizont wieder aufgerissen. Und deswegen möchte ich Ihnen heute mal ein Lebensschicksal vorstellen, sozusagen in Form eines Exkurses, abweichend von dem direkten Text der Enzyklika. Denn der Name Eti Hillesum kommt in der Enzyklika nicht vor, gliedert sich aber ganz ein in die Gedankengänge des Papstes, wenn es darum geht, ist Hoffnung nur für wenige da? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Die Wege, auf denen Menschen gerettet werden, die kennen wir im Einzelnen nicht. Und Eti Hillesum ist ein Exemplar für einen Menschentyp, der auf ganz verschlungenen, wunderbaren Wegen zu Gott findet, ohne dass er kirchenrechtlich oder dogmatisch einzuordnen wäre in ein reguläres Heiligenleben, wie wir es aus den verschiedenen heiligen Legenden etwa kennen. Es ist vor gar nicht so langer Zeit ein Büchlein erschienen unter dem Titel Eti Hillesum, das denkende Herz, im Taschenbuchverlag bei Roro. Und dieses Buch hat mich zutiefst innerlich ergriffen, als ich diese Tagebuchaufzeichnungen fand, die ein 29-jähriges Mädchen geschrieben hat, in den Jahren zwischen 1941 und 1943. Das Leben von Eti Hillesum wurde manchmal bezeichnet als ein abgeschnittenes Leben. Sie wurde ja mit 29 Jahren ermordet von den Nazis in Auschwitz. In den Gaskammern wurde sie vergast, wie viele andere, die dasselbe Schicksal erlitten haben. In dem Buch Jesaja im Kapitel 38 finden wir dieses Wort: Ich sagte, in der Mitte meiner Tage muss ich hinab zu den Pforten der Unterwelt, man raubt mir den Rest meiner Jahre. Ich sagte, ich darf den Herrn nicht mehr schauen im Land der Lebenden, keinen Menschen mehr sehen bei den Bewohnern der Erde, meine Hütte bricht man über mir ab, man schafft sie weg wie das Zelt eines Hirten. Wie ein Weber hast du mein Leben zu Ende gewoben, du schneidest mich ab wie ein fertig gewobenes Tuch. Das etwa könnte aus dem Mund von Eti Hillesum kommen, obwohl natürlich der Mensch, der mit 29 Jahren stirbt, durchaus aus der Sicht Gottes ein vollendetes Leben haben kann. Denken wir an die heilige Elisabeth von Thüringen, die mit 24 Jahren ein vollendetes Leben hatte, oder an Therese von Lisieux, die ebenso alt gewesen ist, als sie starb, oder denken wir gar an Maria Goretti, die die mit 12 Jahren bereits als junge Märtyrin gestorben ist. Also in den Augen Gottes spielen die Jahre keine Rolle, sondern die Fülle eigentlich des Lebens, die in den Herzen der Menschen schon ganz früh da sein kann. Etty Hillesum stammt aus einer jüdischen Familie in Holland. Wir haben eben schon gehört, sie ist 1914 in Middelburg in Holland geboren, kommt aus einer Akademikerfamilie, hat Abitur gemacht, glänzende Leistungen erbracht und hat dann studiert in Amsterdam mit Auszeichnung, macht sie ihr juristisches Examen, studiert daneben slawische Sprachen und während des Zweiten Weltkrieges nimmt sie dann noch das Studium der Psychologie, damals noch einer relativ jungen Wissenschaft, auf. Die menschliche Seele, das ist ihr Forschungsfeld und soll es eigentlich doch bleiben. Die tiefsten Erkenntnisse aber erhält Etty Hillesum durch den Blick in die eigene Seele. Man könnte sagen, sie ist eine Frau, die eine Seelenerwanderung macht. Sie geht auf einen spannenden Weg in ihr Inneres hinein. Dazu wird sie eigentlich gezwungen durch die äußeren Umstände, denn die Nazis haben Holland besetzt und die Juden werden immer mehr isoliert. Etty Hillesum lebt irgendwo in einer Dachwohnung in Amsterdam, ganz auf sich selbst gestellt und wird eigentlich dadurch so etwas wie eine Einsiedlerin. Am 30. November im Jahre 1943 wird ihr Tod in Auschwitz verzeichnet. Etwas merkwürdig für mich, der 30. November ist auch der Erscheinungstag der Enzyklika Spe Salvi, natürlich im Jahre 2007. Etty Hillesum hat ihr Tagebuch begonnen 1941, also knappe 3 Jahre vor ihrem Tod. Sie ist nämlich einem jüdischen Emigranten, einem Dr. Julius Spier, begegnet, der aus Berlin kam und in Holland bei seiner leiblichen Schwester Zuflucht gesucht hatte. Der hatte einen etwas merkwürdigen Beruf. Julius Spier war Psychochirologe. Das ist ein Experte für Handlinien. Ursprünglich war er eigentlich ein Bankdirektor, aber er hatte, damals lebte er noch in der Schweiz, hatte er bei Carl Gustav Jung in Zürich Psychologie gelernt und wurde darauf aufmerksam gemacht von eben demselben Lehrer Carl Gustav Jung, dass er besondere Fähigkeiten hätte, aus den Handlinien auf die Seele des Menschen zu schließen. Er muss ein ganz ungewöhnlicher Mensch gewesen sein, fast so etwas wie eine magische Persönlichkeit. Und seine Begabung, aus den Händen auf das Leben der Menschen zu schließen, muss verblüffend und faszinierend gewesen sein. Und was er da so über das Schicksal der Menschen erfuhr, hat er dann weiter sozusagen therapeutisch angewandt. Etty Hillesum war zunächst von ihm fasziniert. Sie wurde so etwas wie seine Freundin oder Geliebte. Aber schließlich wurde er für sie so etwas wie ein Impulsgeber für ihren Weg, den sie dann ganz alleine weiterging in die Tiefe ihrer Seele hinein. Sie hat dann diese Dinge auf Anregung eben desselben Lehrmeisters zu Papier gebracht in ihren Tagebuchaufzeichnungen, die erst 1981 der Öffentlichkeit vorgestellt worden sind, also relativ jung sind und dennoch von einer ungeheuren Schönheit. Ich möchte sagen, wer ein bisschen etwas von Mystik versteht, der wird beim Lesen dieses Tagebuchs zutiefst erschüttert werden und auch ergriffen werden von dem, was Etty Hillesum an Erkenntnissen geschenkt bekommt. Sie erwähnt die furchtbaren Zustände ihrer Zeit, nämlich die Besetzung Hollands durch die Nazis, nur irgendwie am Rande, obwohl sie eigentlich ihr Leben sehr stark bestimmt haben. Es war ja so, dass 1941 in Holland die antisemitischen Gesetze über das Land verhängt wurden. Die Juden sollten unterdrückt und erniedrigt werden. Sie werden aus ihren Arbeitsstellen entlassen. dürfen die meisten Geschäfte nicht mehr betreten. Die Stunden, in denen sie außerhalb ihrer Wohnung sich aufhalten dürfen, sind begrenzt. Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist für Juden untersagt. Ihr Besitz wird teilweise beschlagnahmt. Sie müssen in bestimmten Wohnvierteln zusammengedrängt leben. Die elementarsten bürgerlichen Rechte werden ihnen genommen und der Strick um den Hals der holländischen Juden wird immer enger und enger. Ab 1942 sind sie gezwungen, den gelben Stern zu tragen und bald darauf werden sie über das Transitlager Westerbork wie auch Edithstein deportiert. Das war die letzte Station vor ihrem Abtransport nach Auschwitz. Alle diese Ereignisse werden zwar in dem Tagebuch irgendwie erwähnt, stehen aber nicht im Zentrum ihrer Aufzeichnung. Etty Hillesum, eigentlich Esther, Etty ist der Kosename, Etty Hillesum beschreibt vielmehr das Jahr 1941 als das schönste Jahr ihres Lebens. Und hier wird deutlich, wie ungewöhnlich und einzigartig eigentlich dieses Tagebuch im Vergleich zu anderen Shoah-Tagebüchern ist. Sie erlebt, wie sie schon in Westerbork eingeliefert ist. Damals war Westerbork noch nicht durch die SS, sondern durch den Judenrat noch bewacht, dass sie aus Westerbork entlassen werden kann, als Julius Speer an Krebs schwer erkrankt und sie ihm, der ja auch Jude war, noch in seinen letzten Stunden beistehen kann. Schließlich stirbt er in ihrer Gegenwart. Und da schreibt sie nun in ihr Tagebuch: Nun liegst du dort in deinen beiden kleinen Zimmern, du lieber, großer, guter. Ich wollte dir doch noch tausenderlei Dinge sagen und von dir fragen und lernen, doch jetzt muss ich alles alleine tun. Die Kräfte, über die ich verfüge, hast du in mir freigesetzt. Du hast mich gelehrt, unbefangen den Namen Gott auszusprechen. Du warst der Vermittler zwischen Gott und mir, und nun bist du, mein Vermittler, fortgegangen, und mein Weg führt jetzt geradewegs zu Gott, und das ist gut, ich fühle es. Und nun will ich meinerseits Vermittlerin werden für alle anderen, die ich erreichen kann. Ich muss dir noch etwas Sonderbares erzählen, so führt sie den Dialog mit dem Verstorbenen fort. Ich habe noch nie einen Toten gesehen. In dieser Welt, in der jeden Tag Tausende sterben, habe ich noch nie einen Toten gesehen. Aber das du nun der erste Tote bist, den ich sehen werde, empfinde ich doch als etwas sehr Sinnvolles und sehr Großes. Kurz vor seinem Sterben hat sie noch einmal mit ihm einen Austausch gehabt und da schreibt sie darüber: Ich bin genau zur richtigen Zeit aus dem Lager zurückgekommen. Du hast noch einmal meine Hand genommen und an deine Lippen gezogen, und einmal sagtest du, als ich dein Zimmer betrat, du reisendes Mädchen, du hast auch einmal gesagt, ich habe so merkwürdige Träume, ich habe geträumt, dass Christus mich getauft hat. Nun muss man Folgendes bemerken: Etty Hillesum ist ungetauft gestorben, wie Dr. Julius Speer, der sie so stark eigentlich beeinflusst hat, ihrer Seele nachzugehen und ihre Seele zu erwandern. Aber Etty Hillesum hat immer auf ihrem Schreibtisch auch die Bibel liegen gehabt, und zwar auch das Neue Testament, und hat darin regelmäßig gelesen. Aber sie ist nie über die Schwelle der Kirche getreten, dazu hätte sie auch damals gar keine Gelegenheit mehr gehabt. Und dann schreibt sie: Ich habe an seinem Bett gestanden und stand vor deinen letzten Rätseln, mein Gott. Du stellst mich vor deine letzten Rätsel, mein Gott. Ich bin dankbar, dass du das tust. Ich habe auch die Kraft, mich den Rätseln zu stellen und zu wissen, dass es keine Antwort gibt. Man muss deine Rätsel ertragen können. Ich bin ja nicht traurig. Ich möchte meine Hände falten und sagen, Kinder, ich bin so glücklich und so dankbar. Und ich finde das Leben so schön und sinnvoll. Jawohl, schön und sinnvoll, während ich hier am Bett meines toten Freundes stehe, der viel zu jung gestorben ist. Und obwohl ich jeden Augenblick in eine unbekannte Gegend deportiert werden kann, mein Gott, ich bin dir so dankbar für alles. Mit dem, was von dem Toten ewig lebt, werde ich weiterleben. Und das, was in den Lebenden tot ist, will ich wieder zum Leben erwecken, bis es nichts gibt als Leben, ein einzig großes Leben, mein Gott. Spüren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Etty Hillesum immer mehr in ihrem Tagebuch zu einem Dialog mit Gott übergeht, dass in ihrer tiefsten Tiefe der Seele er gefunden wird, der schon da ist. Der heilige Augustinus hat das einmal so etwa in seinen Confessiones ausgedrückt, in seinen Bekenntnissen. Da schreibt er, ich habe dich gesucht und bin außerhalb von mir gewesen und habe das Glück da und dort gesucht, aber du warst bereits in meinem Innern. So ungefähr hat Etty Hillesum auch es erlebt mit Gott, den sie in ihrer Seele entdeckt hat. Und zwar hat sie es ganz einfach gemacht, wie es auch einmal Therese von Lisieux in ihren Bekenntnissen schreibt, in ihrer Autobiografie, die als Geschichte einer Seele bekannt geworden ist. Als Kind, so schreibt sie darin, hat sie sich neben das Bett gesetzt im Schlafzimmer und hat einfach nachgedacht. Wir würden heute sagen, meditiert, in sich hineingeschaut, in sich hineingehorcht. Und so schreibt auch Etty Hillesum in ihr Tagebuch, mein Heilmittel kenne ich jetzt. Ich brauche mich nur in eine Ecke auf den Boden zu hocken und zusammengekauert in mich hinein zu horchen. Mit Denken komme ich ja doch nicht weiter. Denken ist eine schöne, stolze Beschäftigung beim Studieren. Aber aus schwierigen Gemütszuständen kann man sich nicht herausdenken. Dazu muss man anders vorgehen. Man muss sich passiv verhalten, horchen, wieder den Kontakt mit einem Stückchen Ewigkeit finden. Aber warum muss ich etwas verwirklichen? Ich brauche doch nur zu sein, zu leben und zu versuchen, ein wenig Mensch zu sein. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein wenig im Blick haben, was zur selben Zeit vielleicht Edith Stein geschrieben hat in ihren Briefen oder Aufzeichnungen, dann werden Sie feststellen, dass gerade Edith Stein von diesem Gedanken zutiefst erfüllt war, dass in einer Zeit, wo der Mensch nicht mehr wirken konnte, sondern zur Passivität und sogar zur Passion verurteilt war, es nur eine Möglichkeit gab, dieser Welt noch Positives zuzufügen, indem man nämlich einfach sein Sein verwirklichte und nicht irgendetwas Großes noch vollbringen konnte. Einfach sein, und zwar in dem Sinne, wie Gott uns geschaffen hat. Und so schreibt Etty in ihrem Tagebuch, manchmal habe ich das Gefühl, als ob jedes Wort, das gesprochen wird, jede Gebärde, die ausgeführt wird, das große Missverständnis nur vergrößert. Dann möchte ich in tiefstes Schweigen versinken und auch allen anderen Menschen Schweigen auferlegen. Ja, jedes Wort macht oft das Missverständnis auf dieser viel zu geschäftigen Erde nur noch größer. Und dann beschreibt sie an einer anderen Stelle noch einmal dieses Meditieren in sich hineinhorchen. An einem Sonntagmorgen saß ich in meinem grell gestreiften Morgenmantel in einer Ecke meines Zimmers auf dem Boden und stopfte Strümpfe. In diesem Moment lag das Leben mit seinen tausend Einzelheiten und Wendungen und Bewegungen klar und durchsichtig vor mir, als ob ich vor einem Ozean stünde, durch dessen kristallklares Wasser ich bis auf den Grund sehen konnte. Ich überlegte verzweifelt, ob ich wirklich einmal werde schreiben können oder doch nicht. Es wird jedenfalls noch sehr lange dauern, bis ich einen solchen Augenblick, einen Gipfelpunkt meines Lebens beschreiben kann. Man sitzt also auf dem Boden in einer Zimmerecke und stopft Strümpfe, und zugleich sitzt man am Ufer eines gewaltigen, großen Gewässers, das so kristallklar und durchsichtig ist, dass man bis auf den Grund schauen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, unter dem Motto Spe Salvi, Hoffnung, die uns trägt, betrachten wir heute Abend mal das Schicksal einer jungen Jüdin aus Amsterdam, die auf einem ungewöhnlichen Weg zu Gott gefunden hat, indem sie hineinhorchte in ihre Seele und da einen Horizont aufgezeigt bekommt von einer Weite und Ewigkeit, die sie zutiefst fasziniert, sodass sie selbst in einer Zeit, in der gerade ihr Volk, das Volk der Juden, so arg bedrängt und in den Tod getrieben wird, schreiben kann: Es ist die schönste Zeit meines Lebens und Gott, ich bin dir so dankbar, dass ich in dieser Zeit leben darf. Sie übt sich ein in ihrer einsamen Klause in Amsterdam, wo sie in einem Dachzimmer lebt, übt sich ein in die geistige Freiheit. Einmal schreibt sie: Ich habe auf den Becher Kakao verzichtet und ich will mich mit dem mönchischen Frühstück begnügen, weil es mir besser bekommt. Wir müssen ja lernen, sehr unabhängig, immer unabhängiger zu werden von den leiblichen Bedürfnissen, denn es sieht so aus, als kämen diesbezüglich schwere Zeiten auf uns zu. Wir müssen so unabhängig von den materiellen und äußeren Dingen werden, dass der Geist unter allen Umständen seinen Weg weiter verfolgen und seine Arbeit verrichten kann. Und deshalb keine Schokolade, sondern Buttermilch. Jawohl! So einfach lässt sich das manchmal ausdrücken, wie Etty Hillesum es da vermerkt. Einübung in die geistige Freiheit. Oder im Anbetracht der Lesung aus dem Evangelium von der Unbeschwertheit des Geistes schreibt sie einmal am 3. Oktober 1942 in Gebetsform: Meine Bereicherung der letzten Tage, die Vögel des Himmels und die Lilien des Feldes und Matthäus 6,33, suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugegeben. Gott, gib mir dieselbe große, mächtige Ruhe in meinem Innern, die auch deiner Natur eigen ist. Wenn du mich leiden lassen willst, gib mir dann das große, allumfassende Leiden, aber erspare mir die tausend verzehrenden kleinen Sorgen, die von einem Menschen nichts übrig lassen. Gib mir Ruhe und Vertrauen. Lass jeden Tag für mich aus mehr bestehen als nur aus tausend Sorgen um das alltägliche Dasein. All die Sorgen, die wir uns um Essen, um die Kleidung, um die Kälte, um unsere Gesundheit machen, sind das nicht ebenso viele Zeichen von Misstrauen gegen dich, mein Gott, für die du uns sofort bestrafst? Mit Schlaflosigkeit und einem Leben, das eigentlich kein Leben mehr ist? Ich will ein einziges großes Gebet sein. Ich will mitten unter den Menschen und ihren Ängsten sein. Ich will alle selbst sehen und begreifen. Nicht ich will, sondern dein Wille geschehe. Natürlich, es ist die vollständige Vernichtung, aber lass sie uns doch mit Würde ertragen. Etty Hillesum hat also ganz klar vor Augen das Schicksal, das nicht nur ihrem Volk, sondern auch ihr ganz persönlich bereitsteht, nämlich die totale Vernichtung, die totale physische Auslöschung ihres Lebens. Und dennoch staunt sie über den Reichtum und freut sich über den Reichtum, den sie in ihrer Seele findet. Das drückt sie einmal im September 1942 mit folgenden Worten aus. Es ist einmal eine Silberflotte im Ozean versunken. Die Menschheit hat seither immer wieder versucht, die versunkenen Schätze aus dem Wasser zu heben. In meinem Herzen sind schon viele Silberflotten untergegangen und mein ganzes Leben lang werde ich versuchen, etwas von den vielen Schätzen, die dort versunken liegen, an die Oberfläche zu bringen. Ich besitze noch nicht das geeignete Gerät dafür, ich muss es mir aus dem Nichts erschaffen. Und was bringt jeder Tag für neue Reichtümer? Ich danke dir, dass du mir so viel Raum gegeben hast, dass ich all die Reichtümer aufbewahren kann. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe, aber die Liebe nicht, so nützt, hätte aber die Liebe nicht, so nutzte es mir nichts. So erkennt also Etty Hillesum auf dem Grund ihrer Seele diese ungeheuren Schätze, die Gott da hineingelegt hat und die so langsam an die Oberfläche kommen, die allesamt geborgen werden wollen und die sie immer mehr und tiefer empfinden darf. Einmal, weil sie ja die ganze Schicksalhaftigkeit der Welt in ihr Herz mit hineinnimmt und auch angesichts der damaligen furchtbaren Zeit, die so voller Grausamkeiten war, Anteil nimmt am Schicksal der Ärmsten, der Armen und das alles in ihrem Herzen mitträgt und miterleidet, da schreibt sie in ihr Tagebuch hinein: Ich habe das Gefühl, ein kleines Schlachtfeld zu sein, auf dem die Probleme und Kämpfe dieser Zeit ausgetragen werden. Das Einzige, was man tun kann, ist, sich demütig zur Verfügung stellen und sich selbst zum Schlachtfeld machen lassen. Die Probleme müssen ja eine Unterkunft haben. Sie müssen einen Ort finden, wo sie kämpfen und zur Ruhe kommen können. Und wir armen, kleinen Menschen müssen unseren inneren Raum für sie öffnen und dürfen nicht davonlaufen. Vielleicht bin ich in dieser Hinsicht allzu gastfrei. Also Etty Hillesum lässt mit großer Sensibilität die Nöte der Menschheit in ihr Herz hinein und gibt ihnen darin, wie sie schreibt, Unterkunft. Sie erlebt die Schlachten, die auf den Schlachtfeldern der Welt blutigst geschlagen werden, in ihrem Herzen mit. Vielleicht erinnert das so ein bisschen an das Mitleiden der Gottesmutter, die auf ihre Weise in ihrem Herzen erträgt, was Jesus physisch durchleiden muss. Im Jahre 1942 im Juni schreibt sie in ihr Tagebuch: Nach den letzten Nachrichten sollen alle Juden aus Holland deportiert werden, über Trente nach Polen. Und der englische Sender berichtet, dass seit dem vergangenen Jahr 700.000 Juden in Deutschland und in den besetzten Gebieten umgekommen sind. Und dennoch halte ich das Leben nicht für sinnlos. Gott, ich kann mir nicht helfen. Gott ist uns auch keine Rechenschaft schuldig für die Sinnlosigkeit, die wir anrichten. Wir sind Rechenschaft schuldig. Ich bin schon 1000 Tode in 1000 Konzentrationslagern gestorben. Ich weiß über alles Bescheid und neue Nachrichten beunruhigen mich nicht mehr. Auf eine oder andere Art ist mir das alles bewusst und doch finde ich das Leben schön und sinnvoll, jede einzelne Minute. Und dann weiter: Ich bin jeden Tag in Polen, auf den Schlachtfeldern, so könnte man sagen. Ich bin bei den Hungernden, bei den Misshandelten und Sterbenden. Jeden Tag bin ich dort, aber ich bin auch hier, bei dem Jasmin und dem Stück Himmel vor meinem Fenster. In einem einzigen Leben ist für alles Platz, für den Glauben an Gott und für einen elenden Untergang. Und dieser Untergang ist für Etihillesum nicht etwa der Gegenbeweis gegen Gott, sondern ist eigentlich der Zugang zu ihm. Und deshalb kann sie auch den ehrlosen Untergang annehmen. Sie hat mit ihrem Leben gewissermaßen abgerechnet, ist innerlich schon, wie sie ja auch schreibt, 1000 Tode gestorben mit den anderen Menschen, ist also in einer Schicksalsverwobenheit, wie sie ganz typisch ist eigentlich für uns Christen. Das Wort Mitleiden ist ja nicht als Emotionalität zu verstehen, sondern als ein Verbundensein mit allen Gliedern an einem Leibe, denn wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit und so weiter. Das hat sie also zutiefst im Innern mit einer ungeheuren Sensibilität erfahren. Weiter schreibt sie am 3. Juli 1942, ich habe unserem Untergang ins Auge geschaut, unserem vermutlich elenden Untergang, der sich schon jetzt in vielen Kleinigkeiten des täglichen Lebens ankündigt. Ich bin nicht verbittert und wehre mich nicht dagegen. Ich bin auch nicht mehr mutlos, schon gar nicht resigniert. Ich habe mit dem Leben abgerechnet. Mir kann nichts mehr passieren. Wenn ich sage, mit dem Leben abgerechnet, so meine ich damit, die Möglichkeit des Todes ist mir absolut gegenwärtig. Mein Leben hat dadurch eine Erweiterung erfahren, dass ich den Tod, dem Untergang ins Auge blicke und ihn als einen Teil des Lebens akzeptiere. Man darf nicht vorzeitig einen Teil des Lebens dem Tod zum Opfer bringen, indem man sich vor ihm fürchtet und sich gegen ihn wehrt. Das Widerstreben und die Angst lassen nur ein armselig verkümmertes Restchen Leben übrig, das man kaum noch Leben nennen kann. Ja, es klingt fast paradox. Wenn man den Tod aus seinem Leben verdrängt, ist das Leben niemals vollständig. Und indem man den Tod in sein Leben einbezieht, erweitert und bereichert man das Leben. Ich weiß, dass ich in einem Arbeitslager innerhalb von 3 Tagen sterben werde. Ich werde also sterben und das Leben trotzdem nicht ungerecht finden. Solche Worte von Etihillesum, wie sie im Tagebuch bei ihr zu finden sind, sind unglaublich schön und erinnern mich beispielsweise auch an eine Aufzeichnung, die einmal Tatjana Goritscheva, die russische Dissidentin, gemacht hat, die beschreibt, wie sie vor den KGB, den Geheimdienst in der UdSSR, gezerrt wurde, mit denen, die sich auch zu Christus bekehrt hatten, um dann eben auch Zeugnis abzulegen. Und sie schreibt, eben weil wir mit dem Tod bereits fertig waren, weil wir bereits mit dem Leben abgerechnet hatten, waren wir in einer solchen Freiheit, dass nicht wir Angst vor der KGB, sondern der KGB Angst vor uns hatte. Sie konnten uns nicht mehr einordnen. Wir waren in einer Freiheit, die uns vollmächtig gemacht hat. So ungefähr müssen wir auch die Stufe der Entwicklung betrachten, die Etihillesum geschenkt bekommen hat von Gott, dass sie mit dem Leben abgerechnet hatte und nun in einer Freiheit lebte, die ihr alle Angst vor der Einengung des Todes genommen hat. Sie ist also gerüstet für eine schwere Zeit, aber das eigentliche Leben, das verspürt sie, spielt sich im Innern des Menschen ab. Und das eigentliche Leben, und das ist ja genau das, was wir unter dem Thema Hoffnung doch hier unterstreichen müssen, das eigentliche Leben kann nicht angetastet werden, ist ewig. So schreibt sie im Juli 1942, wir haben genügend Zeit gehabt, um uns auf die katastrophalen Ereignisse dieser Tage vorzubereiten. Volle 2 Jahre und gerade dieses letzte Jahr ist das Entscheidende, das schönste Jahr meines Lebens geworden. Ich weiß mit Sicherheit, dass es eine Kontinuität geben wird zwischen diesem Leben und dem Leben, das nun kommen wird. Denn dieses Leben spielt sich in den inneren Bereichen ab. Das äußere Dekor wird immer belangloser. Eti Hillesum unterscheidet also zweierlei Leben, wie Jesus. Wenn Jesus sagt, wer sein Leben liebt, er meint das biologisch-physische, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber um meinetwillen hingibt, wird es gewinnen. Und genauso sagt Eti Hillesum, dieses Leben, das eigentliche, spielt sich im inneren Bereich ab. Das äußere Dekor wird immer belangloser. Einmal schreibt sie, man sagt, du seist zu früh gestorben. Nun, dann wurde eben ein psychologisches Buch weniger geschrieben. Aber es ist ein bisschen mehr Liebe in die Welt gekommen. Eti Hillesum weiß, der Mensch ist nicht dazu da, Bücher zu schreiben oder Karriere zu machen, sondern Liebe in die Welt hineinzutragen. Und sie möchte so etwas sein wie ein Licht in dieser Welt. Und dann schreibt sie im Oktober desselben Jahres, 1942, heute Morgen sagte ich noch zu Jopi, einem Freund, und dennoch komme ich immer wieder zu demselben Schluss. Das Leben ist schön und ich glaube an Gott und ich will mittendrin in all dem sein, was die Menschen Gräueltaten nennen und dann noch sagen, das Leben ist schön. Ja, und so lässt sie sich von nichts terrorisieren und von nichts aus der Fassung bringen. Und so beschreibt sie einmal ein Verhör bei der Gestapo im Februar 1942. Am Mittwochmorgen in aller Frühe standen wir in einer großen Gruppe im Lokal der Gestapo. Wir waren alle im selben Raum, die Männer hinter dem Pult ebenso wie die Befragten. Aber das Leben eines jeden war durch die Art bestimmt, wie er sich innerlich dazu stellte. Am meisten fiel ein hin- und herlaufender junger Mann mit unzufriedenem Gesicht auf. Er verbarg seine Unzufriedenheit keineswegs und wirkte aufgeregt und gequält. Er suchte nach Vorwänden, um die unglücklichen Juden anzuschreien. Hände aus den Taschen, bitte, und so weiter. Ich fand ihn bedauernswerter als sie angeschrienen, und diese nur insofern bedauernswert, als sie Angst hatten. Als ich vor sein Pult trat, brüllte er mich plötzlich an. Was finden Sie hier so lächerlich? Ich hätte gerne gesagt, außer Ihnen finde ich gar nichts lächerlich hier. Aber aus diplomatischen Erwägungen erschien es mir besser, das zu unterlassen. Sie lachen ja fortwährend, brüllte er weiter. Und ich ganz unschuldig, dessen bin ich mir gar nicht bewusst, das ist mein gewöhnliches Gesicht. Und er, machen Sie keinen Blödsinn, bitte gehen Sie raus. Mit einem Gesicht wie, mit dir rede ich noch. Und das war wahrscheinlich der psychologische Moment, in dem ich Todesangst hätte bekommen müssen, aber ich hatte den Trick zu rasch durchschaut. Ich habe eigentlich keine Angst. Nicht, weil ich besonders tapfer wäre, sondern in dem Gefühl, dass ich es immer noch mit Menschen zu tun habe und dass ich versuchen will, jede Äußerung zu verstehen, von wem sie auch sei. Und das war wieder ein historischer Moment an diesem Morgen. Nicht, dass ich von einem unglücklichen Gestapo-Burschen angeschrien wurde, sondern, dass ich darüber keineswegs entrüstet war und eher Mitleid mit ihm hatte, sodass ich ihn am liebsten gefragt hätte, war deine Jugend denn so unglücklich oder hat dein Mädchen dich betrogen? Er sah gequält und aufgeregt aus. Am liebsten hätte ich ihn gleich in psychologische Behandlung genommen, wobei mir sehr stark bewusst war, dass solche Burschen nur bedauernswert sind, solange sie nichts Böses anrichten können, aber lebensgefährlich, wenn sie auf die Menschheit losgelassen werden. Verbrecherisch ist nur das System, das sich dieser Kerle bedient. Und wenn von Ausrotten die Rede ist, dann sollte das Böse im Menschen und nicht der Mensch ausgerottet werden. Ja, und schließlich wird Eti Hillesum nach Westerbork in das Übergangs- und Durchgangslager transportiert und von dort nach Auschwitz gebracht. In Westerbork kann sie noch letzte Eintragungen machen. Das Tagebuch kann sie dann noch vor dem Abtransport nach Auschwitz einer holländischen Freundin überreichen, sodass es uns erhalten geblieben ist. Da schreibt sie: Wenn ich nachts auf meiner Pritsche lag, mitten zwischen leise schnarchenden, laut träumenden, still vor sich hin weinenden und sich wälzenden Frauen und Mädchen, die tagsüber so oft sagten, wir wollen nicht denken, sonst werden wir verrückt, dann war ich oft unendlich bewegt. Ich lag wach und dachte, lass mich dann das denkende Herz dieser Baracke sein. Ich will es wieder sein. Ich möchte das denkende Herz eines ganzen Konzentrationslagers sein. Warum beeile ich mich so, die Not mit den anderen hinter Stacheldraht zu teilen? Man sollte immerzu beten, Tag und Nacht, für all die Tausende. Man sollte keine Minute ohne Gebet sein wollen. Ja, und der letzte Eintrag in ihrem Tagebuch lautet folgendermaßen: Man möchte ein Pflaster auf viele Wunden sein. Da erinnert man sich an das schöne Wort, das wir in den letzten Tagen so oft gehört haben: Durch seine Wunden sind wir geheilt. Es wird berichtet, dass Etty Hillesum dann beim Abtransport in einen Güterwaggon mit den anderen Juden hineingepresst wurde, aber sie noch fröhlich einen guten Tag zu den Zurückbleibenden rief und ebenso fröhlich dann in den Tod hineingefahren ist. Das ist gelebte Hoffnung, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wollte Ihnen einmal dieses Schicksal in einem stenografischen Stil in Kurzform einmal zu Gehör bringen, weil es mich zutiefst bewegt hat. Sie finden diese Aufzeichnungen in dem Buch Das denkende Herz, die Tagebücher von Etty Hillesum bei Ro. Spe Salvi, Hoffnung, die uns trägt, an Menschen, die wahrscheinlich nie heilig gesprochen werden und dennoch auf ihre Weise zu Gott gefunden haben. Ich möchte diese Gedanken beenden mit einem Gebet. Deine Auferstehung, Jesus, ist die Hoffnung des ganzen Weltalls geworden, eine Hoffnung, die bereits erfüllt, was sie ankündigt, eine Hoffnung, die niemals enttäuschen kann. Deine Auferstehung hat uns ein neues Heiligtum geschaffen, einen Tempel, in dem das Göttliche, weil es alles Menschliche einschließt, alle unsere Wünsche und Sehnsüchte überreich erfüllt. Deine Auferstehung hat die Freude begründet, die nicht schwinden kann, das strahlende Glück, das ich mitteilen und unser Innerstes ausfüllen möchte. Danke, Herr, dass du unsere Hoffnung bist. Amen.
Hoffnung, die trägt. Der fünfte Teil heute bei Credo von Pfarrer Winfried Abel gestaltet. Er hat uns heute eine bemerkenswerte Persönlichkeit näher gebracht, nämlich Etty Hillesum. Esther Hillesum hat sie mit ihrem Taufnamen geheißen. Eine Jüdin, die umgekommen ist im KZ der Nazis. Aber sie hat ein beeindruckendes Tagebuch hinterlassen. Wir haben sehr viele Auszüge jetzt gehört und wahrscheinlich ist es Ihnen genauso ergangen, auch jetzt beim Zuhören, mir ebenso. Man wird einfach so still staunend, ein staunender Hörender, wenn man solche Dinge hört, die Gedanken einer jungen Frau, die immer deutlicher spürt, dass ihr Leben dem Ende zugeht, dass es eine außergewöhnliche Zeit ist, eine große Verfolgung da ist und dennoch gewinnt sie von Tag zu Tag mehr innere Gelassenheit, mehr innere Heiterkeit und Zugang zu Gott, Blick auf Gott hin. Ich grüße unseren ersten Hörer in der Sendung, Herrn Feldmann aus Kassel. Grüß Gott, guten Abend.
Feldmann, guten Abend. Mir ist eingefallen, auch neulich schon mal bei der Schriftlesung, man könnte hier in Sachen Hoffnung mal das Gleiche bringen, was der Heiland gesagt hat, das Haus auf Sand, das jemand baut, und das Haus auf Fels. Das Haus auf Sand, da fällt mir zu ein, unser normales Leben, das wir hier führen, berufen sind, also das wird ja mal zerstört werden, wie dieses Haus auf Sand. Und dann müssen wir aber das Haus auf Fels gebaut haben, nämlich die Hoffnung auf den Heiland, in dem wir uns halt nach ihm richten, so gut wir es halt können, mit Sakramente beten und so. Und wenn wir das tun, dann hat der Heiland für uns das Haus auf Fels, in das wir dann umziehen dürfen. Das fiel mir dabei ein.
Ein wunderbares Bild. Danke für dieses Zeugnis, für diese Sichtweise. Bitte, Herr Pfarrer Winfried Abel.
Ja, es ist natürlich sehr richtig, was der Herr Feldmann sagt. Für uns Christen ist eine Selbstverständlichkeit zu wissen, wer dieser Fels ist und was dieser Fels bedeutet. Wir sagen zunächst einmal die Kirche. Letztlich ist es Christus selber, der das Felsenfundament ist, auf dem alles aufruht. Aber erstaunlich ist es, wenn solche Menschen wie Etty Hillesum, die Christus so nicht kennen wie wir, dennoch diesen Felsen finden und darauf ihr Leben aufbauen, und zwar in einer solchen Sicherheit und Stärke, dass wir Christen, die wir gläubig sind, doch eigentlich beschämt sind von einem solchen Lebenszeugnis.
Ja, es ist wahrscheinlich ja, kann man sagen, im Nachhinein, es ist sozusagen, ja, die Vollkommenheit auch im christlichen Sinn eigentlich bei ihr zu sehen, weil sie ja immer wieder auch auf Bibelstellen Bezug nimmt, auch das, was Jesus uns gesagt hat, gepredigt hat und geoffenbart hat, das ist ihr ja auch präsent, das spürt man immer wieder. Mich hat eben auch beeindruckt, eben diese Stelle, weil immer wieder auch die Rede war von diesen alltäglichen Sorgen, die bei ihr immer, je später es hingegangen ist, zu ihren letzten Tagen, wo sie bekannt hat, ja, das Äußere wird immer belangloser. Aber einmal hat sie eben Matthäus 6,33 auch zitiert, suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugegeben. Es sind ja tatsächlich so rigorose Aussagen da von Jesus Christus selber, die wir als Christen auch immer wieder zu wenig tief bedenken, dass wir, wenn wir das von dieser Frau jetzt hören, eigentlich so im Inneren so ein bisschen beschämt sind. Ja. Wie sehr wir eigentlich ja im meditativen Gebet uns auch Gott mehr öffnen sollten. Zumindest kann ich das jetzt von mir aus sagen, jetzt wenn ich da so zugehört habe. Und das hat mich eben beeindruckt, dass sie immer wieder auch bei Christus ihre Anleihen nimmt und es zu spüren ist, dass Jesus für sie eine ständig wahre, begleitende Größe ist. Hat sie eigentlich in ihrem Tagebuch auch dezidiert dann von Jesus Christus auch immer gesprochen?
Also Jesus Christus kommt ganz wenig vor in ihrem Tagebuch. Es ist merkwürdig, weil sie, wie gesagt, noch gar nicht diesen ausdrücklichen Glauben zu Jesus gefunden hat. Das wäre vielleicht die Frucht einer weiteren Entwicklung gewesen, aber die konnte sie irdisch zumindest so nicht nehmen. Aber man spürt, sie ist zutiefst vom christlichen Geist, vom Geist Christi durchdrungen, das spürt man. Sie hat dafür noch keinen Namen. Sie hat ja auch selber gesagt, ich habe keinen Namen dafür, für das, was ich in meinem Inneren erlebe, ich nenne es einfach Gott, so sagt sie. Also sie hat sozusagen in ihrem Herzen den Altar für den unbekannten Gott aufgespürt. Und das ist genau das, worauf die Verkündigung der Kirche zielen muss.
Bis auf die eine Bemerkung, die sie aus dem Gespräch auch zitiert mit ihrem Lebensgefährten, der zu ihr gesagt hat, ja, dass sie so merkwürdige Träume hätte. Ich habe geträumt, dass Christus mich getauft hat. Nimmt sie darauf später noch einmal Bezug?
Also das habe ich dann im Tagebuch nicht wiedergefunden. Also sie, wie gesagt, sie beschreibt auch, dass sie dieses oder jenes im Evangelium liest und dass sie tief beeindruckt ist von den Evangelien. Aber dass sie nochmal darauf Bezug nimmt, dass sie selbst getauft werden würde. Einmal hat sie ein Gespräch mit einem Freund, ich glaube, das war dieser schon zitierte Jopi. Da sagte dieser Jopi zu ihr, aber das, was du da sagst, das ist doch eigentlich Christentum. Und da antwortet sie ganz schlicht und unschuldig, ja und, was ist da schlimm dran? so ungefähr, als wenn sie schon längst da angekommen wäre, ohne dass sie das alles so richtig, sag mal, dogmatisch, kirchenrechtlich nachvollzogen hätte. Das war ihr also fern, dieses Denken, aber irgendwie war sie ganz tief in diesem christlichen Glauben verwurzelt.
Ich begrüße eine weitere Hörerin am Telefon. Grüß Gott, guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich hätte zum Beispiel ein paar Fragen. Sie sagten vorher, wer sein Leben liebt, so das Biologische, Körperliche und alles, der wird es verlieren. Und es ist ja ein hartes Wort oft, wo Christus sagt, es suche zuerst, sorget nicht ängstlich um Essen und Trinken und all das nicht. Aber ist es heute nicht bei unserer verseuchten Welt, dass man da einfach auch ein Stück weit um eine gesunde Ernährung achten muss? Weil Therese von Lisieux, die hat mit dem Johannes vom Kreuz irgendwann Auseinandersetzung gehabt, weil sie hat behauptet, gönne dem Körper Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Und der Johannes vom Kreuz hat immer von Askese geredet. Und da sind sie irgendwo in Konflikt geraten, ja? Und jetzt sage ich mir heutzutage, wenn man Krankheiten hat, krank ist, und ich finde, und ist oft allein gelassen, ja, von unserer Zeit. Je älter man wird, je mehr ist man ja allein gelassen. Und das ist ja so schwierig, wie weit soll man ärztliche Behandlung noch in Anspruch nehmen? Ich bin zum Beispiel Mitte 60 und wie weit soll man sagen, das ist halt Gottes Wille, das Leiden. Und wissen Sie, wenn man im Leben, die Dame hat das Abitur gemacht, hat sicher eine gute Kindheit trotz allem gehabt, ja, diese Dame, wo Sie geredet sind vom Rororo Verlag, und hat Abitur machen können und studieren. Andere Menschen sind im Leben immer zu kurz gekommen. Und dann, wie soll man, sagen wir, wenn man noch immer noch Schwierigkeiten hat mit der Selbstannahme, sich selber überhaupt annehmen zu können, wenn man dieses Vertrauensverhältnis nie bekommen hat vom Elternhaus. Wie soll ich anderen dienen? Verstehen Sie, soll ich mich da immer vernachlässigen? Ist das der Wille Gottes?
Wir versuchen jetzt in Kürze eine trostspendende Antwort zu finden. Pfarrer Winfried Abel, vielleicht Bezug nehmend auf Esther Hillesum.
Ja, also Jesus hat niemals von der Vernachlässigung des Leibes gesprochen, aber er hat die Vergötzung des Leibes gemeint, wenn er sagt, suche zuerst das Reich Gottes. Denn es ist ja heute in unserer Gesellschaft so, dass die Gesundheit heute einen Rang einnimmt, dass man sagen könnte, das ist der neue Gott im Ansehen der Menschen. Und wer also nur meint, das leibliche Leben sei das Wichtigste und alles andere sei unwichtig, der hat die Prioritäten vertauscht.
Ja, das
und
ist klar.
Das ist genau das, was Jesus eigentlich klarstellen will. Mhm. Und ansonsten aber, wie gesagt, sollen wir natürlich unseren Leib insofern für wert halten, weil er ja Tempel des Heiligen Geistes ist und weil wir mittels des Leibes hier auf der Erde unsere Aufgaben zu erfüllen haben. Und deswegen dürfen wir das Instrument unserer Arbeit, unseren Leib, nicht einfach schädigen, sondern er muss gesund und funktionstüchtig gehalten werden, damit wir unsere Arbeit und unsere Berufung hier erfüllen können. Das ist eigentlich gemeint.
Sicher der Gedanke, dass das große Heilige auch einerseits ganz rigoros von Askese gesprochen haben und vielleicht andere große Heilige ein bisschen da widersprochen haben, das liegt ja auch an den spezifischen Berufungen. Und deshalb muss auch jeder Mensch wahrscheinlich im Gebet, im Gespräch mit Gott auch seine ganz persönliche Berufung finden. Und ich glaube, das werden Sie mehr und mehr finden, wenn Sie im Gespräch mit Gott bleiben.
Immer wieder mit Gottes, was sein Wille ist, weil wie oft weiß man das oft nicht, verstehen Sie, wenn man noch nicht so klar sieht. Sie hat gesehen, ihr bleibt nichts anderes übrig als die Gestapo, gell? Das ist was ganz anderes, verstehen Sie, als wenn man einfach noch denkt, was habe ich für eine Aufgabe, ja? Und andererseits, ich weiß nicht, wie ich, wissen Sie, wenn man keine Gemeinschaft hat, wie im Klöster oder so, wo einer dem anderen hilft, einer trage des anderen Last, wenn man nur der Gebende ist, verstehen Sie, sein Leben lang der Gebende, dann bricht man halt irgendwo auch zusammen.
Die Mutter Gottes wird Sie an die Hand nehmen. Wenden Sie sich an unsere himmlische Mutter. Sie werden dort tiefen Trost erfahren. Aber ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen, und ich bitte jetzt auch Pfarrer Winfried Abel am Schluss unserer Sendezeit, auch Sie in den Segen mit einzuschließen, in sein Gebet mit einzuschließen. Und wir kommen jetzt in diesem fünften Teil zur Reihe Hoffnung, die trägt, zu einem Schlusspunkt. Aber ich bedanke mich für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Bitte, Pfarrer Winfried Abel, wir bitten um Ihren priesterlichen Segen.
Ja, ich darf Sie alle, die heute Abend diese Sendung mitgehört haben, noch segnen. Der Herr, der der Grund unserer Hoffnung ist, der Herr, der den Tod überwunden hat und ihn zu einer offenen Türe zum Leben gemacht hat, der Herr, der uns vorausgegangen ist, um uns eine Wohnung zu bereiten im Himmel, er sei euer Segen, er sei euer Heil, er sei eure Zuversicht, er stärke euren Glauben, er gebe euch eine zuversichtliche Hoffnung und er gebe euch eine brennende Liebe ins Herz. Und so segne, behüte euch und stärke euch zu allem Guten der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Pfarrer Winfried Abel. Gottes Segen, alles Gute.
Danke, Ihnen auch.
Auf Wiederhören. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören heute bei Credo, der Glaube der Kirche. Damit verabschiede ich mich am Mikrofon. Martin Löschberger sagt gute Nacht und auf Wiederhören.